Ja, ich grüße euch auch heute Abend. Schön, dass ihr da seid. Und ich freue mich, ich habe ein Thema so auf meinem Herzen, was ich mit euch teilen darf. Ich habe es überschrieben mit dem Titel Nicht sehen und doch glauben. Nicht sehen und doch glauben oder auch Glauben bewegt. Und wir wissen ja, also sag ich mal, spätestens seitdem wir zu Jesus gekommen sind, wissen wir, dass es eine sichtbare Welt gibt und dass es eine unsichtbare Welt gibt. Diese Welt, die wir mit unseren normalen Sinnen wahrnehmen können, was wir sehen können, was wir hören können, was wir fühlen können, was wir vor uns haben, die sichtbare Welt, in der wir hier leben. Aber es gibt eine geistliche Welt, eine unsichtbare Welt. Und das ist dort, wo wir Jesus begegnen und wo wir seine Stimme hören, wo wir die Dinge wahrnehmen, die er für uns bereithält. Und Jesus selber hat gesagt, ihr kennt bestimmt den Vers, Jesus selber hat gesagt, ihr seid nicht von dieser Welt, aber ihr seid in dieser Welt. Und das ist, wie wir leben. Wir sind nicht von dieser Welt, weil wir, die wir an Jesus glauben und ihn zum Herrn in unserem Leben gemacht haben, wir sind von oben gezeugt, sagt die Bibel. Unser Geist ist von Neuem geboren. Wir sind von Gott gezeugt. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir leben in dieser Welt. Und es ist manchmal so ein Spannungsfeld, finde ich, so zu wissen, was ist mein Fundament? Worauf setze ich meinen Glauben? Wo drin bin ich verankert? Was ist das Fundament, auf dem ich stehe und in dem ich lebe? Ist es mehr, bin ich mehr verhaftet in dieser sichtbaren Welt? Ist ja klar, wir sind alle hier in dieser sichtbaren Welt. Aber die Frage heute Abend ist, worauf gründest du deinen Glauben? Gründest du deinen Glauben auf das, was du siehst? Auf das, was du hörst, was dich umgibt, was du wahrnimmst? Oder auf deine Situationen, in denen du gerade stehst, in deinen Herausforderungen, in denen du gerade bist, die Probleme, die gerade in deinem Leben sind. Gründest du deinen Glauben auf diese sichtbaren Dinge, auf diese natürlichen Dinge? Oder ist dein Glaube gegründet auf dem Wort Gottes? Also das Sichtbare steht so gegen das Wort Gottes. Und ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen und wo wir immer wieder so zurückkommen und wissen und das immer wieder mehr festmachen dürfen, dass unser Lebensfundament und das, woraus wir leben, dass es gegründet ist auf dem Wort Gottes, auf all dem, was Jesus gesagt hat, dass das unser Fundament ist. Dass das ist, was in jeder Situation der Maßstab ist, was in jeder Situation die Wahrheit ist. Auch wenn deine Situation, in der du vielleicht gerade bist, ganz anders aussieht als das Wort Gottes, dass du weißt, das ist die höhere Autorität und das ist die Wahrheit. Und darum soll es heute Abend gehen. Worauf gründen wir uns? Auf das Sichtbare oder auf das, was Gott sagt? Und ich wollte so vorweg einfach mal eine Definition geben, was Glaube ist. Das ist keine Definition von mir. Das ist eine Definition, die wir in der Bibel finden. Und das würde ich mir gerne anschauen mit euch. Ich wollte drei Verse vorlesen und die münden so alle aufs Gleiche hin. Die Bibel sagt uns, was ist Glaube? Und den ersten Vers, den ich lesen möchte, der steht in Hebräer 11, Vers 1. Hebräer 11, 1 steht, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und ich habe ja gerade so angedeutet, es gibt die sichtbare Welt, die geistliche Welt. Und diese Definition hier, die sagt uns, dass Glaube etwas ist, von dem du in deinem Herzen zutiefst überzeugt bist, etwas, was du in deinem Herzen weißt, weil der Heilige Geist dich überführt hat. Du weißt, es ist die Wahrheit. Auch wenn du es vielleicht nicht siehst mit deinen leiblichen Augen. Ich habe Jesus noch nie mit meinen leiblichen Augen gesehen, aber ich bin absolut davon überführt und überzeugt, es gibt ihn und ich weiß, das ist die Wahrheit. Und Glaube sagt, es ist ein Überführtsein von Dingen, die du nicht siehst. Das ist Glauben. Und der zweite Korinther, der gibt uns nochmal so zwei schöne Definitionen über den Glauben, die würde ich auch gerne vorlesen. Und zwar 2. Korinther 5, Vers 7, ich glaube, ich halle ein bisschen, kann es sein, die Stimme? Oder findet ihr das angenehm? Ja, ist es okay? Gut. 2. Korinther 5, Vers 7 steht, denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Also hier wird uns nochmal gesagt, wie wir leben. Jesus sagt, unser Leben ist gegründet auf Glauben. Jesus sagt, wir leben nicht durch das in erster Linie, was wir sehen. Das gehört zu unserem Leben dazu, weil wir sind in dieser Welt. Aber hier heißt es, wir wandeln durch Glauben. Wir wandeln durch Glauben. 2. Korinther 4, 18 sagt, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Das finde ich nochmal so stark, dass es uns wirklich sagt, dass all das, was wir sehen können mit unseren Augen, alles, was hier ist auf dieser Welt, Jesus sagt, Gottes Wort sagt, das ist alles vergänglich, das ist alles zeitlich, das wird eines Tages vergehen. Es wird vergehen, es ist kein fester Grund, wenn ich meinen Glauben auf das baue und auf das stütze, was ich sehe, was heute so ist und morgen anders ist, das ist kein Fundament, weil das ist alles vergänglich. Aber Jesus ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und das, was er gesagt hat, sein Wort, bleibt in alle Ewigkeit bestehen. Und das ist das Unsichtbare, das soll unser Fundament sein, im Glauben zu wandeln und zu sagen, das Wort Gottes ist der Maßstab für mein Leben in jeder Situation. Gott sagt, mein Wort vergeht niemals. Es ist unvergänglich. Das Sichtbare vergeht, aber das Unsichtbare vergeht nicht. Und wenn man sich so mit Glauben beschäftigt, dann stellt man eine Sache fest, dass Glauben immer eine Sache tut, und zwar Glauben setzt sich in Bewegung. Wenn ich etwas glaube, wird es auf jeden Fall Auswirkungen haben in meinem Leben. Denn das, was ich glaube, werde ich tun. Was ich nicht glaube, werde ich nicht tun. Aber was ich glaube, werde ich tun. Glaube bewegt. Glaube setzt uns in Bewegung. Wir werden das tun, von dem wir überzeugt sind. Und es ist wichtig, dass wir das wissen. Und als ich so im Gebet war, ist mir so zuerst der Henoch eingefallen. Und ich dachte, über den Henoch steht eigentlich gar nicht so viel in der Bibel. Zumindest habe ich noch nicht so viel davon entdeckt. Aber was festgemacht ist über den Henoch ist, und das weiß jeder, Henoch war ein Mann, der Gott wohlgefallen hat. Und zwar durch Glauben. Das heißt, Henoch hat Gott geglaubt und es hat ihm wohlgefallen. Also Henoch war wirklich eine Person vor Gott, die ihm wohlgefallen hat, weil er ihm geglaubt hat. Weil er gesagt hat, der zu mir gesprochen hat, ist der Treue, ist der Wahrhaftige. Und was er sagt, stimmt. Und es hat Gott wohlgefallen. Und das ist Gott so wichtig, dass er das festgehalten hat in seinem Wort. Weil es ihm wohlgefällt, wenn wir Gott glauben. Und wenn man sich diese Stellen anschaut, vor allem der Hebräerbrief ist ja voll vom Thema Glauben. Und da möchte ich heute so einige Verse mit euch auch zusammen anschauen. Weil es einfach so ein Vorbild ist für uns. Wir sehen im Hebräerbrief die Glaubenshelden, habt ihr schon mal gehört den Begriff? Die Glaubenshelden sind ja verschiedene Personen aufgeführt in der Bibel. Okay. Gut. Das habt ihr euch gemerkt, gell, die Glaubenshelden. Okay, also es gibt verschiedene Glaubenshelden in der Bibel, und zwar finden wir die im Hebräerbrief. Und ich würde mir gern heute Abend zwei mit euch anschauen. Und zwar einfach deswegen, weil sie so Beispiele sind für uns, wie sie im Glauben gelebt haben, welchen Herausforderungen sie gegenüberstanden und wie sie damit umgegangen sind. Und wir werden eins sehen, dass dieser Glaube immer eine Tat hat. Und ich möchte mir heute Abend anschauen mit euch den Noah und den Abraham. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch aufschlagen, Hebräer 11, da kommen heute so ein paar Verse aus dem Kapitel Hebräer 11. Und zwar möchte ich starten mit dem Vers 7, Hebräer 11, Vers 7. Hebräer 11, 7 steht, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Und auf was meine Augen zuerst gefallen sind, als ich den Vers gelesen habe, war, was noch nicht zu sehen war. Wir haben ja gerade gesagt, es geht um Glauben, sichtbar, nee, unsichtbar. Und ich finde es so stark, dass man sieht in dem Leben von dem Noah, Gott hat zu ihm gesprochen, Gott hat gesagt, es wird eine Flut kommen, bau eine Arche, damit dein Haus gerettet wird. Und ich glaube, dass es damals zu dieser Zeit so war, dass noch nie so eine Flut da gewesen ist. Und ich finde es so stark, wenn man sich den Noah anschaut, hier steht, durch Glauben baute er. Also wir sehen hier eine Tat, etwas, was den Noah bewegt hat, das umzusetzen, was Gott zu ihm gesagt hat, weil er den für treu erachtet hat, der treu ist, weil er wusste, wer zu ihm spricht. Und wir lesen ja auch in der Bibel, dass es Menschen gab, die ihn verhöhnt haben, die ihn ausgelacht haben, die gedacht haben, hey Noah, du hast einen Knall, sowas hat es noch nie gegeben, was machst du denn da? Ja, und ich glaube, wenn wir uns so reinversetzen in so eine Situation, denken wir vielleicht manchmal auch, naja, ist schon absurd. Ja? Man sieht keine Regenwolken, man sieht irgendwie nichts von dieser Verheißung, dass sie kommt, und trotzdem hat der Noah angefangen zu bauen. Er hat nicht gewartet, bis Regenwolken da waren oder bis er gemerkt hat, jetzt regnet schon 5 Tage. Könnte vielleicht doch sein, dass es länger dauert. Könnte sein, dass Gottes Wort wahr ist, dann fange ich mal an zu bauen. Sondern hier steht, er hat angefangen zu bauen, ohne irgendetwas von dem zu sehen, was verheißen wurde. Er hat es nicht gesehen, was verheißen wurde. Verheißen war, es kommt eine Flut. Er hat es nicht gesehen, aber er hat Gott geglaubt. Und er hat sich in Bewegung gesetzt, weil er geglaubt hat. Und er hat angefangen, diese Arche zu bauen. Und ich glaube, was so ganz wesentlich auch hier ist, wir lesen ja, er war von Furcht bewegt. Und wenn man dieses Wort anguckt, dieses Furcht, heißt das nicht Angst, sondern das heißt Ehrfurcht, Ehrfurcht vor Gott. Und das finde ich so stark, dass die Ehrfurcht, die Noah hatte vor Gott, war stärker als jegliche Art von Menschenfurcht. Er hat Gott mehr gefürchtet als das, was die Menschen über ihn sagen oder ob sie ihn ausgelacht haben oder den Noah für verrückt erklärt haben, warum er denn da jetzt so eine Arche baut, das ist doch kein Regen, warum eine Flut? Ja? Aber er hat den für treu erachtet, der zu ihm geredet hat, Gott, der alles, was er sagt, auch tut. Und das hat ihn in Bewegung gesetzt. Dieser Glaube hat ihn in Bewegung gesetzt. Und er hat nicht gewartet, bis sich etwas von dieser Verheißung ins Sichtbare erfüllt hat, dass er sagt, jetzt sehe ich die Anzeichen, also bewege ich mich. Das war für ihn nicht nötig. Weil wir haben ja gelesen, Glaube ist ein Überführtsein von Dingen, die wir nicht sehen. Also er hat nicht gewartet, bis etwas ins Sichtbare kam, sondern er hat einfach Gott Glauben geschenkt. Und dieser Glaube hat ihn in Bewegung gesetzt. Er hat angefangen zu bauen. Und die Bibel sagt, wenn wir Gott glauben, dass wir ihm wohlgefallen. Und ich glaube, dass der Noah Gott wohlgefallen hat. Und er ist hier eingereiht in die Glaubenshelden. Und wenn man einen Vers weiter betrachtet, dann sehen wir genau das Gleiche im Leben vom Abraham. Hebräer 11, Vers 8 steht, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Und auch hier war wieder mein Blick, also auf was mein Blick zuerst gefallen ist, war diese Worte, ohne zu wissen. Das ist dasselbe Prinzip wie beim Noah. Gott hat zu Abraham gesprochen, hat ihm gesagt, er soll ausziehen in ein unbekanntes Land. Und hier dieser Satz fängt wieder an mit, durch Glauben war Abraham gehorsam. Diese Tat kam auch beim Abraham. Hier heißt es, ohne zu wissen, wohin er komme. Er hat also nicht gewartet, dass er sagt, okay, Gott, du hast mir gesagt, ich soll ausziehen. Jetzt muss ich aber erst mal wissen, wohin soll es denn gehen? Wie sieht denn dieser Ort aus? Was brauche ich für diesen Ort? Wann soll ich starten? Sondern er hatte nur dieses Wort, das Gott gesagt hat, zieh aus, und er hat sich auf den Weg gemacht. Ohne zu wissen, wohin er zieht. Und das ist ja gar nicht so einfach, wenn man sich mal so reinversetzt in diese Lage, wenn Gott zu dir sagt, zieh aus an einen Ort und du weißt, okay, du setzt dich in Bewegung. Bei jedem Schritt bist du abhängig von Gott, dass er dir zeigt, wohin. Und das ist das, was Glauben ist. Glaube ist ein Überführtsein von Dingen, die wir nicht sehen. Und Abraham war gehorsam, weil er Gott geglaubt hat. Also hier genau dasselbe Prinzip wie bei Noah. Der Noah ist tätig geworden auf den Glauben hin, er hat die Arche gebaut. Der Abraham ist ausgezogen an einen Ort, ohne zu wissen, wohin er kommt. Ohne zu sehen der Noah und ohne zu wissen der Abraham. Das finde ich so stark, weil sie wussten, wer zu ihnen gesprochen hat, weil sie den kannten, der treu ist. Und alles, was Gott sagt, das tut er. Alles, was Gott sagt, ist die Wahrheit. Und dieser Glaube hat immer eine Tat. Und ich möchte so ein bisschen noch beim Abraham bleiben. Der Hebräerbrief, der zeigt uns ja noch so ein paar andere Sachen und andere Herausforderungen, in denen Abraham stand, wo wir sehen können, wie hat Abraham seinen Glauben gelebt. Und das möchte ich mir gerne mit euch auch anschauen. Und einen Vers lesen aus Hebräer 11. 11, gleiches Kapitel, Vers 11. Sehen wir nämlich hier wieder, wie sich der Glaube vom Abraham bewährt hat. Und auch dieser Vers fängt genauso an, durch Glauben. Durch Glauben empfing er, Abraham, auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus. Warum? Weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Also finde ich so stark. ist auch wieder was, was vom Menschlichen, vom Natürlichen her, wenn wir sagen, wir sind in diesem Sichtbaren verwurzelt und wir gründen uns auf das, was wir sehen oder was unsere Umstände uns sagen, werden wir die Dinge nicht erleben, die Gott sagt, die wirst du nur durch Glauben empfangen. Weil vom Natürlichen her ist diese Situation beim Abraham absolut unmöglich gewesen, dass er Nachkommenschaft kriegt, weil wir gelesen haben, die Sarah ist unfruchtbar gewesen. Und ich möchte einen Vers aus dem Römer noch dazu lesen, der das auch nochmal betont. Ich lese ihn mal, wie er in unserer Übersetzung steht. Herbert, ich glaube, du kannst uns ja vielleicht danach nochmal eine andere Übersetzung lesen von dem Vers. Ich habe sie jetzt leider nicht. Aus Römer 4, 19 bis 20. Hier steht, und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und ich glaube, Herbert, du hast es mal so gelesen, dass der Abraham nicht den Leib angeschaut hat.
Ja, er sah seinen nicht verstorbenen Leib an.
Das Römer 4, 19 bis 20, also dass er nicht auf die Sichtbare geschaut hat, darum geht es einfach. Er hat nicht auf das Sichtbare geschaut, weil das...
Genau, 19. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib an.
Also sah er sah es an.
Den sah er nicht
an. Er sah ihn nicht an, genau, darauf wollte ich hinaus, weil unsere Übersetzung sagt, er sah es an. Aber die Übersetzung, wie es auch im Urtext ist, heißt, er sah es nicht an. Das heißt, er hat nicht auf das geguckt, was das Natürliche ihm gesagt hat oder was sein Umstand ihm gesagt hat. Weil der Umstand hätte gesagt, du wirst niemals Nachkommenschaft bekommen, weil dein Leib ist erstorben und der Mutterleib der Sarah ist am Absterben. Wie soll das möglich sein? Vom Natürlichen her absolut unmöglich. Und jetzt ist so die Sache, auf was gründen wir unseren Glauben? Auf das, was wir sehen, was unser Umstand uns sagt, ist der so real für uns, dass wir sagen, guck doch mal meinen Umstand an, das kann nicht sein. Oder sagen wir, egal was mein Umstand mir sagt, egal was die Situation sagt, egal was das Natürliche sagt, jetzt hier in dem Beispiel, erstorbener Leib, egal was dieser Umstand sagt, Gott hat mir eine Verheißung gegeben und hat gesagt, ich werde Nachkommenschaft bekommen. Und dann heißt es, dass er nicht schwach war im Glauben und dass er durch Glauben diese Kraft empfangen hat, Nachkommenschaft zu zeugen. Und den Aspekt finde ich auch total interessant. Das heißt, dass er durch Glauben hat er überhaupt erst die Kraft bekommen, diese Nachkommenschaft zu zeugen. Und wenn wir im Glauben festhalten, das gibt uns Kraft, auch das zu tun und in das hineinzugehen, wo Gott in dein Leben gesprochen hat und dir eine Verheißung gegeben hat. Dieser Glaube setzt Kraft frei, dass du dich dahingehend bewegst und dann auch das empfängst, was Gott gesagt hat. Ich finde es so stark, wenn man sich das anschaut, im Leben vom Abraham. Das ist wirklich ein Glaubensheld. Er hat wirklich dem geglaubt, der zu ihm gesprochen hat. Und Hebräer 11, 17 bis 19, wenn man sich das anschaut, dann geht, ich möchte einfach auf noch eine Begebenheit eingehen aus dem Leben vom Abraham. Der viele Glaubensherausforderungen gehabt. Wir haben auch viele Glaubensherausforderungen. Und im Hebräer 11, 17 bis 19 steht, durch Glauben, auch dieser Vers fängt wieder gleich an, durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht und er, der die Verheißung empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Indem er dachte, und die Anmerkung sagt hier, indem er sogar damit rechnete, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Also total krass. Ich finde, das ist irgendwie noch eine größere Herausforderung. Jetzt hat er schon auf absolut übernatürliche Weise hat er ein Nachkommen gekriegt, nach der Verheißung Gottes, weil er Gott Glauben geschenkt hat. Und jetzt kommt die nächste Prüfung. Er soll diesen einen Sohn darbringen, auf dem die Verheißung lag, dass in Isaak Nachkommenschaft kommen wird für den Abraham. Vom Natürlichen her würde man denken, ja, das kann ja nicht sein. Jetzt soll ich den Sohn darbringen. Aber da liegt doch eine Verheißung drauf. In ihm kriege ich Nachkommenschaft. Aber auch hier hat er nicht auf das Natürliche, was vielleicht sein Verstand ihm gesagt hätte oder seine Gefühle ihm gesagt haben, sondern er hat auf Gott geglaubt, auf Gott gesehen und ihm geglaubt und sich nicht auf das gestützt, was der Verstand ihm gesagt hat. Und er wusste, und das finde ich so stark, weil hier steht, er rechnete damit, dass Gott auch aus den Toten erwecken kann. Damit hat er gerechnet. Für so groß hat er Gott gehalten. Und ich wünsche mir, dass wir auch Gott für so groß halten und ihn wissen, dass, wie groß Gott ist, dass er wirklich größer ist als alle unsere Situationen, in denen wir stehen, als alle Herausforderungen, die sichtbar sagen, es ist unmöglich. Gott ist größer. Und das finde ich so stark, dass er wusste, ich habe sozusagen, weil hier steht ja, er wusste, Gott kann ihn aus den Toten erwecken, wenn ich den Isaak da bringe. Und hier steht, woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Das heißt, er hat den Isaak ja so quasi auch aus dem Tod empfangen. Nämlich aus dem Tod seines Leibes, aus dem Absterben des Mutterleibes der Sarah, aus seinem erstorbenen Leib, etwas, was tot ist. Da heraus hat er seinen Sohn bekommen, aus etwas menschlich gesehen Totem. Und er wusste, Gott hat das schon einmal gemacht, wenn ich ihn da bringe, Gott kann ihn von den Toten wieder erwecken. So ein Glaube hat Abraham gehabt. Und ich finde, da können wir so viel dran lernen, dass dieser Glaube, der hat Abraham bewegt. Er hat es nicht hinterfragt, er hat es nicht angezweifelt, er ist nicht im Unglauben gewesen, sondern er hat genau die Verheißung auch geerbt, die auf ihm lag, weil er treu war und diese Schritte im Glauben gemacht hat, die für ihn dran waren. Das, was Gott gesagt hat zu ihm, so hat er sich bewegt und das hat er umgesetzt. Und ich finde, wenn man sich das so anschaut, sieht man auch, finde ich, Entschuldigung, dass man so sehen kann, dass es so ein Wachstum vom Glauben ist, weil es heißt ja am Anfang nicht schwach im Glauben und nachher heißt es, er wurde gestärkt im Glauben. Und ich glaube, dass es bei uns auch manchmal so ist, Jesus sagt, wenn du Glaube hast wie ein Senfkorn, kannst du einen Berg versetzen. Und ich glaube, das ist... dass wir dem glauben dürfen, hier steht, nicht schwach im Glauben. Das, was er hatte an Glauben, das hat Abraham genommen und er hat sich in Bewegung gesetzt auf diese Verheißung hin. Und dann heißt es, weil er sich dahin rauf bewegt hat und es hat Gott Ehre gegeben, weil er nämlich durch seine Tat gezeigt hat, ich glaube dir, Gott. Seine Tat hat bewiesen, ich glaube dir, Gott. Und damit hat er ihn geehrt. Er hat gesagt, du bist treu. Das hat Gott geehrt. Seine Tat hat Gott geehrt. Und das hat seinen Glauben gestärkt. So ist sein Glaube gewachsen. Und ich glaube, dass unser Glaube auch wachsen kann, oder ich weiß, dass unser Glaube wachsen kann und dass das einfach durch das Wort Gottes geschieht. Und ich glaube, dass es manchmal ist wie im Sport. Wir sind vielleicht am Anfang nicht so trainiert in irgendeiner Disziplin, Rennen oder was weiß ich, Boxen, keine Ahnung, was es an Sportsachen gibt. Vielleicht, wenn man zum ersten Mal das macht und man hat sonst nicht gemacht, ist man das nicht so gewohnt. Man hat vielleicht am Anfang nicht so viel Ausdauer, hält nicht so lange durch und je öfter man das macht, desto besser wird deine Kondition, desto mehr Muskeln kriegst du, desto länger hältst du aus. Und ich glaube, dass das einfach so ein Bild auch ist für unseren Glauben, dass wenn, das ist jetzt was Natürliches, aber in unserem Glauben ist es, dass wir sagen, eine Glaubensherausforderung kommt, ich nehme mir das Wort Gottes und ich halte das Wort Gottes fest. Und ich weiß es aus meinem eigenen Leben, das ist ja nicht so, dass sofort immer alle Sachen ins Sichtbare kommen und dass man immer wieder so angehalten ist zu sagen, und ich nehme mir wieder das Wort und ich halte an dem Wort fest und so wird es geschehen, wie Gott mir gesagt hat. Und je mehr wir da drin bleiben, dieses Wort festzuhalten, stärkt es unseren Glauben. Ich weiß es, weil es bei mir so ist und ich weiß, dass es bei euch so ist und das Wort Gottes selber sagt, dass Glaube durch das Wort Gottes kommt. Wenn wir uns auf das Wort Gottes stellen, entweder persönlich gesprochene Worte Gottes zu dir in deinem Leben oder auch das Wort Gottes als solches, wenn wir uns darauf stellen und das nehmen und anwenden für uns, es stärkt unseren Glauben. Und wir werden wachsen im Glauben. Also Abraham hat den für treu erachtet, der ihm die Verheißung gegeben hat. Das war der Grund, warum er die Verheißung auch geerbt hat. Er hat sich bewegt auf Glauben hin. Und dieses Tätigwerden sehen wir bei Noah und bei Abraham. Glaube hat immer eine Tat. Immer. Und das erfordert absolutes Vertrauen von uns. Weil wir haben gehört, der Noah hat sich bewegt, ohne zu sehen. Der Abraham hat sich bewegt, ohne zu wissen. Ja, was ist dann dein Fundament? Du musst ja weiterkommen. Und das Fundament ist wirklich das, was Gott gesagt hat. Es erfordert von uns einfach dieses Vertrauen auf Gott, dass der zu dir gesprochen hat, dass er treu ist, dass sein Wort wahr ist. Und dass es wirklich wichtig für uns ist, dass wir nicht zuallererst in dem verhaftet sind, was unser Umstand uns sagt, was das Sichtbare sagt, was vielleicht unser Verstand uns sagt, sondern dass unser Glaube wirklich auf dem Wort Gottes gegründet ist und dass wir uns nicht aufs Sichtbare hin bewegen, sondern dass wir uns im Glauben bewegen. Und ich hatte vor einiger Zeit, hat Gott mir ein Bild gezeigt und ich wollte es euch einfach so erzählen, weil ich finde, dass das so in dieses Thema reinpasst und auch nochmal sowas verdeutlicht. Und zwar habe ich gesehen, in der Anbetung habe ich ein Schiff gesehen. Und ich habe es so von unten gesehen und es war relativ groß und es sah prächtig aus, also es sah ansehenswert aus. Und wenn ich hingeschaut habe, habe ich gesehen, wow, das ist irgendwie so, es hat irgendwie alles, was es braucht. Die ganze Ausrüstung war an dem Schiff, es war so fertig. Und dann habe ich wahrgenommen, dass es im Hafen steht. Das hat mich erst gewundert, weil ich dachte, wieso steht so ein Schiff im Hafen untätig? Warum ist es nicht in den Meeren? Das war mir so klar, das ist ein Schiff, das ist gemacht, um in die Meere zu gehen, sich zu bewegen. Es hat alles, was es braucht, es hatte alle Ausrüstung. Und ich habe gedacht, wenn es nur im Hafen steht, was für ein Verlust. Man hat so viel reingesteckt, es ist so fertig, das muss in die Meere. Und dann war der Impuls da, dass es sich einfach in Bewegung setzen soll und dass dieser Grund, warum dieses Schiff im Hafen stand, war, weil es auf einen Auftrag wartet. Es war einfach untätig, weil es auf einen Auftrag wartete. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, Gott hat zu mir gesprochen, sonst müssen wir uns nicht bewegen. Aber in diesem Zusammenhang war mir klar, dass Gott sagt, der Auftrag war schon da. Der Auftrag an das Schiff lautete, raus aufs Meer. Mehr war dieser Auftrag nicht, aber es stand. Und ich habe gedacht, nee, es muss sich in Bewegung setzen, es soll sich in Bewegung setzen, aber es stand. Und dann habe ich als zweites ein Fernrohr gesehen. Und ein Fernrohr steht ja dafür, dass es uns Dinge, die wir mit dem sichtbaren Auge nicht sehen können, uns sichtbar macht. Oder Dinge, die wir nur unscharf oder klein wahrnehmen, vergrößert es uns und macht es scharf, zoomt es ran und wir können plötzlich Dinge sehen, die wir mit dem natürlichen Auge ohne das Fernrohr nicht sehen können. Und es war mir klar, dass Gott damit so eine Aussage auch macht. Wir wissen ja, dass ein Schiff oft ein Bild für die Gemeinde ist. Und mein Impuls war, dass Gott sagt, ich habe so viel in euch reingelegt, ich habe euch ausgerüstet, ihr habt alles, was ihr braucht. Ihr seid wie dieses Schiff, ihr seid ausgerüstet, ihr seid fertig zur Abfahrt. Und dass Jesus sagt, beweg dich. Dass dieser Auftrag da ist, beweg dich. Und ich weiß nicht, ich glaube, ihr kennt bestimmt diesen Ausspruch, ein stehendes Auto kann man nicht lenken. Habt ihr schon mal gehört bestimmt. Sondern man muss es anmachen und wenn es fährt, dann kann es gelenkt werden. Und mir war in diesem Zusammenhang, dass Gott auch sagt, setz dich in Bewegung, auch wenn du noch nicht siehst, was das Kommende für dich ist. Und wenn du noch nicht genau den zweiten und dritten und vierten und fünften Schritt kennst. Setz dich in Bewegung und im Gehen werde ich dir zeigen, wohin. Und dieses Fernrohr steht einfach dafür, dass Gott sagt, setz dich in Bewegung und auf der Reise werde ich dir immer klarer zeigen, wo es lang geht. Ich werde dir Ziele ranzoomen. Ich werde dir das, was du mit deinem sichtbaren Auge nicht siehst, ich werde es dir zeigen. Aber geh, setz dich in Bewegung. Und das ist das Gleiche wie bei Noah und Abraham. Wenn Gott sagt, geh, dann sollen wir gehen im Glauben, ohne zu sehen, dass sich die Verheißung bereits erfüllt hat, ohne zu wissen, wohin manchmal. Und vielleicht kennen wir den übernächsten und überübernächsten Schritt nicht. Aber Gott sagt, setz dich in Bewegung, ich bin mit dir. Und auf deiner Reise im Glauben werde ich dir zeigen, ich werde es dir sichtbar machen. Ich werde dir Dinge, die du mit deinem sichtbaren Auge noch nicht siehst, ich werde sie dir zeigen, ich werde sie dir offenbaren. Aber geh. Geh im Glauben. Und an dieser Stelle wollte ich euch so ein persönliches Beispiel aus meinem Leben erzählen. Und zwar direkt nach dem Studium. Ich habe Architektur studiert und nach dem Studium meine erste Stelle in einem Architekturbüro. Ich war auf Stundenbasis, habe ich gearbeitet. Ich hatte keinen festen Vertrag, habe auch nicht Vollzeit gearbeitet. Und dann kam so die Situation, dass ich dachte, eigentlich hätte ich gern einen Vertrag. Weil dann ist man mit Sozialausgaben und diesen ganzen Dingen ja viel besser abgesichert. Und ich dachte, irgendwie wäre gut, wenn ich einen Vertrag bekomme. Und dann war ein Gespräch mit meinem Chef anberaumt und wir saßen zusammen. Und es war so interessant, bevor mein Chef angefangen hat zu sprechen, hat der Heilige Geist gesprochen in mein Herz und hat mir gesagt, keine Festanstellung. Also es war so ein richtig Stopp, keine Festanstellung. Das war mein Zeugnis, keine Festanstellung. Und Dann sagte mein Chef, ja, eine Festanstellung wäre eigentlich kein Problem, können wir machen, aber nur, wenn du Vollzeit arbeitest. Und ich war so dankbar, dass Gott vorher schon mir dieses Zeugnis gegeben hat, dass ich wusste nicht warum, ich wollte eigentlich eine Festanstellung. Ich wusste nur, okay, keine Festanstellung, keine Vollzeit sollte ich arbeiten, hat Gott zu mir gesprochen. Und dann habe ich das erstmal mitgenommen und habe nochmal drüber gebetet und auch geprüft, mich mit meinen Leitern besprochen und es war so klar, ich soll nicht Vollzeit arbeiten, und also nicht in diesem Büro eine Festanstellung haben. Und dann gab es wieder ein Gespräch, ich habe das meinem Chef so gesagt, dass ich das nicht annehme, das Angebot. Und dann hat er mir gesagt, okay, dann wirst du aber mit der Zeit, der du hier bist im Büro, dieses Projekt, das du gerade hast, nicht irgendwann nicht mehr leiten können. Das heißt, ich muss jemanden einstellen, der das Projekt übernimmt. Und dann kann es sein, dass ich keine Arbeit mehr für dich habe. Und es war ja, sag ich mal, jetzt vom Sichtbaren oder von dem, was mein Umstand mir sagt, ich war ein totaler Berufsanfänger. Ja, es war mein erster Job. Und das Natürliche hätte mir gesagt, du bist ein bisschen blöd, wenn du diese Anstellung nicht annimmst. Du hast eigentlich noch nicht viel Ahnung. Du kommst gerade irgendwie aus dem Studium. Sei froh, dass du so ein Angebot kriegst, ja, eine Festanstellung, Vollzeit. Das hat die Situation mir gesagt und der Verstand gesagt. Aber ich wusste, Gott hat mir was anderes gesagt. Und es war auch so eine Herausforderung zu sagen, ich gehe jetzt auf das hin, was Gott mir gesagt hat, weil er es gesagt hat und weil ich dem glaube. Und Gott hat mir nicht den zweiten Schritt gesagt. Also ich habe nicht den Schritt danach gesehen, habe ich nicht gesehen. Ich wusste nur, ich gehe jetzt diesen Schritt. Er hat mir nicht gesagt, danach kommt das und das. Wusste ich ja nicht. Ich wusste nur, so ist es richtig. Und dann sind vielleicht 2-3 Monate vergangen. Und dann wurde eine Kollegin eingestellt und dann hat sie so in dem gleichen Projekt mitgearbeitet. Es wurde irgendwie gar nicht so kommuniziert. Dann hat sie das Projekt übernommen. Ich dachte so, okay. Die Aussage war ja, wenn jemand kommt, das Projekt übernimmt, dann ist vielleicht keine Arbeit mehr da. Und so war es dann auch. Gab es ein Gespräch mit meinem Chef und der sagte irgendwie bis Ende Februar oder was kannst du noch arbeiten. Und es war Mitte Februar, also es waren 2 Wochen. Ich dachte, okay, krass. Jetzt ist es wirklich so. Jetzt habe ich keinen Job. Und das ist so stark, wie Gott es geführt hat. Mich hat einen Tag später eine Freundin aus dem Studium angerufen und hat gesagt, ich habe gehört von deiner Situation. Ich hatte mich noch gar nicht in Bewegung gesetzt, von wegen, jetzt mache ich Bewerbung oder so. Einen Tag später angerufen und sagt, ja, ich habe gehört von deiner Situation. Wir haben hier im Büro noch voll Bedarf, bewerb dich doch. Und dann habe ich mich beworben und wirklich, also das ging alles so schnell. Ich habe gar keine Zeit mehr gehabt, eine neue Bewerbung zu machen. Ich habe einfach die Bewerbung genommen, für die ich mich beim ersten Job beworben habe. Habe dort ein Vorstellungsgespräch gehabt und habe einen Tag später den neuen Job gehabt. Und es waren, ich glaube, 5 Tage vergangen zwischen, du kannst noch 2 Wochen bleiben und bis ich meinen nächsten Job hatte. Und ich finde, es ist einfach so ein Zeugnis dafür, dass Gott so treu ist, wenn wir sagen, wir gehen jetzt diesen Schritt, den Gott uns zeigt und wir kennen noch nicht das, was danach kommt. Ich sehe noch nicht, was danach kommt. Ich weiß noch nicht, was danach kommt. Aber wenn Gott zu uns spricht, dann weiß er, was er sagt. Und er kennt deinen Morgen und er kennt deinen Übermorgen und er weiß, was in einem Jahr ist. Wir wissen es nicht, aber Gott weiß es. Und wir können nichts falsch machen, wenn wir uns auf das hinbewegen, was Gott sagt. Egal, was unsere Situation sagt. Die Situation hätte gesagt, du spinnst, nimm den Job an. Aber ich wusste, nee, Gott hat mir so einen Stopp gegeben, ich soll das nicht machen. Ich wusste ja auch nicht, wie es dann weitergeht. Aber Gott ist so treu und hat mir dann einen Job gegeben. Ja, das finde ich einfach so schön. Das ist wirklich so ein Zeugnis, was so zeigt, Gott ist treu. Ja? Und was er sagt, tut er. Und da dürfen wir einfach damit rechnen, dass wenn wir uns auf Glauben hin bewegen, auch wenn wir es nicht sehen, was danach kommt, dass Gott treu ist und dass er dich versorgt, dass er für dich sorgt. Und ich weiß nicht, in welcher Situation du heute bist. Vielleicht hast du Herausforderungen, die dir direkt vor Augen stehen und du weißt, ja, das ist meine Situation. Und Gott sagt dir, dass du einfach auf das, was Gott dir sagt und was in seinem Wort steht, dass du dich daraufhin bewegen sollst. Und alles andere wird er wie mit diesem Fernrohr dir auf der Reise zeigen. Er wird dir zeigen, was das Nächste ist und er wird dich leiten. Ja, und so hat Glaube immer eine Tat. Wenn ich das glaube, was Gott mir sagt, dann hat es eine Tat, weil dann folge ich dem. Und ihr kennt den Vers aus Jakobus 2,17, wo es heißt, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Wir werden nicht durch Werke gerechtfertigt, das empfangen wir durch Gnade. Aber wenn ich wirklich glaube, dann hat es eine Tat. Weil sonst beweise ich eigentlich, dass ich nicht glaube. Wenn ich nicht das tue, was Gott mir sagt, beweise ich, dass ich es nicht glaube. Weil wenn ich es glaube, tue ich es. Und diese Tat ehrt Gott, weil wir damit zeigen, Gott, du bist treu. Du, der du zu mir gesprochen hast, du bist treu. Deine Glaubenstat ehrt Gott und es ist wohlgefällig vor ihm. Und wenn wir so sehen, ist es eben so, dass nicht zuerst unbedingt das Sichtbare kommt und dann sagen wir, oh, das Sichtbare, da ist es ja, was Gott gesagt hat, ja, jetzt glaube ich. Ja, das ist nicht Glaube, sondern wir haben gesagt, Glaube ist ein Überführtsein von Dingen, die wir nicht sehen. Und es gibt so einen schönen Vers in Johannes 11,40, da spricht Jesus zu einer Person, Johannes 11,40, und zwar steht da, Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Und ich finde hier die Reihenfolge ganz wichtig, dass Gott sagt, wenn du glaubst, dann wirst du sehen. Wenn du glaubst, wirst du sehen. Er sagt nicht, wenn du siehst, wenn du meine Herrlichkeit siehst, dann weißt du, dann kannst du glauben. Sondern er sagt, wenn du mir glaubst, wirst du die Herrlichkeit sehen. Und genau diese gleiche Reihenfolge finden wir in anderen Versen in der Bibel auch. Ihr kennt bestimmt den Vers, wo Jesus sagt und ein Jünger beruft und sagt, komm und sieh. Er ruft ihn zu sich, sagt, komm und sieh. Und auch hier ist es wieder die gleiche Reihenfolge. Er sagt nicht, sieh und zeigt ihm alles, was auf ihn wartet und sagt, und dann komm, guck mal, was alles auf dich wartet, das ist der nächste Schritt, der übernächste und hier alles schon im Sichtbaren und dann komm, sondern er sagt, komm und sieh. Also der erste Schritt ist, und komm finde ich auch interessant, weil wir haben ja gerade gelesen, glaube, dann wirst du sehen. Und hier steht komm, das ist eine Tat, die wir tun. Glaube bewegt. Glaube setzt sich in Bewegung. Jesus sagt, komm und sieh. Und es erfordert unser Vertrauen auf Gott. Er ruft uns wirklich zu sich, sagt, komm und sieh. Und es ist eine Verheißung, wir werden sehen, wenn wir uns auf Glauben hin bewegen, wenn wir kommen, wenn er uns ruft, wenn er zu dir spricht, hat er dich gerufen, hat gesagt, komm. Wie beim Abraham. Zieh aus an diesen Ort, komm, dann ist er gegangen auf Glauben hin. Und diese Reihenfolge ist wichtig für uns, weil sonst warten wir aufs Sichtbare und dann werden wir die Dinge nicht erben, die Gott wirklich für uns hat, die über das Sichtbare hinaus wirklich möglich sind. Und vielleicht denkt einer von euch auch an einen anderen Vers in der Bibel, wo ihr sagt, da sehe ich aber die Reihenfolge doch irgendwie andersrum. Und deswegen möchte ich kurz darauf eingehen. Zum Beispiel in Johannes 11, 45 steht, viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Jetzt könntest du sagen, ja, ist aber jetzt hier eine andere Reihenfolge. Erst haben sie die Zeichen gesehen und dann haben sie geglaubt. Aber diese Zeichen sind vor allem für Ungläubige. Zeichen werden ja ganz oft auch in Evangelisation und so weiter begleitet und uns begleiten Zeichen. Und es ist vor allem ein Zeichen an die Ungläubigen. Sie haben die Zeichen gesehen und dann haben sie geglaubt. Aber wir, die wir zu Jesus gekommen sind, gilt die andere Reihenfolge. Komm und sieh. Glaube ihm und du wirst die Herrlichkeit sehen. Und wir sehen zum Beispiel aus einem anderen Beispiel, ihr kennt das, wo Jesus auferstanden ist und dann den Jüngern erscheint. Und dann gibt es die Begebenheit, wo Jesus dem Thomas erscheint oder den anderen Jüngern und der Thomas ist dabei. Und der Thomas ist ja bekannt dafür, dass er nicht gleich so geglaubt hat. Und da steht in Johannes 20, 25, ich schlage das jetzt gerade mal auf, weil ich habe es mir nur so stichworthaft rausgeschrieben. Ich möchte den Vers aber doch im Ganzen nochmal lesen. Johannes 20, Vers 25. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, das sagt jetzt der Thomas, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Das ist jetzt das Beispiel vom Thomas. Also er hat gesagt, was ich nicht sehe, ja, was ich nicht sehe, was ich nicht anfassen kann, das kann ich nicht glauben. Wenn ich sehe, dann glaube ich. Wenn ich es anfassen kann, also sprich, wenn es im Sichtbaren ist, dann kann ich glauben. Also für einen Thomas war, nicht sehen, nicht glauben. Sehen, glauben. Aber Jesus sagt daraufhin etwas, was ganz wichtig für uns ist. Also man muss ja mal dazu sagen, in seiner Liebe hat Jesus ja wirklich den Thomas auch seine Hand in seine Seite legen lassen und hat ihm das Mal der Nägel gezeigt. Das hat er in seiner Liebe getan. Aber Jesus hat eine Verheißung für die, die nicht erst glauben, wenn sie sehen. Die nicht erst glauben, wenn sie sehen, sondern Jesus sagt in Vers 29, steht, also gleiches Kapitel, Johannes 20, 29, Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Und das ist das, was Jesus heute zu uns sagt. Du bist glückselig, der du glaubst, obwohl du nicht gesehen hast. Weil wir haben die Definition gelesen, ein Glaube ist ein Überführtsein von Dingen, die du nicht siehst. Aber du weißt es in deinem Herzen und Gott sagt, halte das fest. Halte diese Zusagen, die Gott dir gemacht hat über dein Leben und auch das Wort Gottes an sich, auch wenn du sagst, ich habe jetzt kein spezielles Rema, aber du hast das Wort Gottes. Und es ist wahr für deine Situation, egal in was du stehst. Halte das fest. Und das Schöne ist, wenn man sich das dann anschaut, ist, dass auch wenn wir nicht sehen, uns aber dann auf Glauben hin bewegen, dass danach die Verheißung kommt, dass wir dann sehen werden, weil Jesus hat gesagt, wenn du glaubst, dann wirst du meine Herrlichkeit sehen. Das ist das Resultat davon, da werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Und so ist es wichtig, dass wir uns nicht auf das gründen, was wir sehen, was dein Umstand dir sagt. Weil das ist trügerisch. Wir haben gelesen, das Sichtbare vergeht. Es kann heute so sein und dir sagen, darauf kannst du vertrauen, morgen ist es anders. Aber Gott ist unveränderlich und sein Wort bleibt in Ewigkeit bestehen. Und Römer 8 sagt, Römer 8, Verse 24 bis 25, eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht, ist ja logisch, ja? Also, wenn du sagst, ich hoffe, dass ich heute Besuch bekomme und der Besuch kommt, dann wirst du ja nicht mehr hoffen, dass du Besuch hast, sondern der ist ja da, du siehst es, ja? Also, wer hofft, was er sieht? Wenn du es schon siehst, brauchst du nicht hoffen. Also, denn wer hofft, was er sieht? Und dann steht weiter, wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Und das ist ja oft so, gell? Wir wissen, jetzt sind wir in der Glaubensherausforderung und ich kann das noch nicht so ganz sehen, wie in meinem Beispiel zum Beispiel jetzt bei der Arbeit. Ich wusste das, wird mich mein Job kosten. Ich weiß nicht, was danach kommt. Aber man es festhält mit Ausharren, dann weißt du, es wird kommen. Gott ist treu und er wird seine Verheißung wird sichtbar werden in deinem Leben. Und ich fand dieses Wort Ausharren so wichtig. Das hat mich sehr angesprochen, weil es ganz viel damit zu tun hat mit unserem Glaubensleben. Und ich habe es mal nachgeschaut. Das heißt Hypomone. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Hypomone. Und es bedeutet, die Studienbibel sagt, es bedeutet Geduld, dulden, ertragen, Ausdauer. Und auf die Ausdauer möchte ich auch gleich nochmal eingehen. Ausdauer, unter etwas bleiben. Finde ich auch total interessant. Es ist wie, ich bleibe unter dem Wort Gottes, das ist meine Autorität, das ist mein Haupt, Jesus ist mein Haupt, das Wort ist mein Haupt, ich bleibe unter diesem Wort. Meine Umstände sagen mir was anderes, aber ich bleibe unter diesem Wort. Also ausharren meint unter etwas bleiben, unter der Verheißung bleiben, aushalten und in einem Bezug auf einen anderen Bibelvers heißt es, es ist mit Hoffnung verbunden und bezieht sich auf die Fähigkeit, in Schwierigkeiten und Leiden nicht aufzugeben, sondern fest auf Gott zu hoffen, auch wenn es nicht so aussieht, als wäre die Hoffnung gerechtfertigt. Interessant, gell? Also dieses Ausharren heißt, wir bleiben unter etwas, wir halten fest, wir laufen mit Ausdauer, auch wenn es nicht so aussieht, als wenn deine Hoffnung gerechtfertigt ist. Und wie oft in unserem Leben ist es so, und du kennst das auch, und ich kenne das, dass deine Situation sagt, es ist menschlich unmöglich, wie beim Abraham. Es ist doch unmöglich, dass er Nachkommenschaft bekommt. Hier steht, Ausharren ist etwas, was deine Situation sagt dir, es ist unmöglich. Aber er bleibt darunter und er wird die Verheißung erben. So ist es bei uns auch. Und dieses Ausharren ist für uns wichtig. Es ist wichtig, dass wir nicht sagen, okay, ich glaube, jetzt muss es aber sofort danach ins Sichtbare kommen. Sondern Ausharren heißt, ich bleibe in dem Wort, ich glaube diesem Wort. Und dann kommt wieder eine Herausforderung, du sagst, ich stelle mich auf das Wort und ich glaube diesem Wort. Und wir harren aus da drin. Und was ich so schön finde, ist, dass auch wenn wir nicht den nächsten Schritt kennen, auf den du zuläufst oder auf den ich zulaufe, sagt Jesus, wir rennen nicht ins Ungewisse, weil Gott weiß, was dein nächster Schritt ist. Und ich habe an einem Dienstag, ich habe auch denen, die da waren, hat Jesus mir ein Bild gezeigt und ich habe es hier mitgeteilt. Manche von euch haben es schon gehört, ich möchte es einfach nochmal sagen. Und zwar habe ich gesehen, kennt jemand von euch Motorsport? Ihr wisst, was das ist, ne? So, die ihre Rennen fahren in den Runden. Und ich habe ein Bild gesehen, und zwar ist es ja so in dem Motorsport auch, dass immer so Flaggen geschwenkt werden über die Startlinie und über die Ziellinie werden immer diese Flaggen geschlagen. Und ich habe Jesus gesehen, der an dieser Ziellinie stand und eine rote Flagge über das Ziel geschlagen hat. Und im gleichen Moment habe ich gewusst, es geht um eine Bahn, die wir zu laufen haben. Es gibt Strecken, die wir laufen in unserem Leben. Glaubensstrecken, Herausforderungswege, die wir gehen. Und dass Jesus aber sagt, aber du wirst an das Ziel kommen. Du wirst ans Ziel kommen. Und ich wusste was, selbst wenn ich den nächsten Schritt nicht sehe und ich manchmal denke, oh Gott, ich sehe gar nicht, wo ich langlaufe. Ich habe jetzt nur dein Wort, ich habe nichts anderes. Ich weiß nicht, was morgen kommt. Ich weiß nicht, was der nächste Schritt ist. Denken wir manchmal, ungewiss. Aber Jesus sagt, es ist nicht ungewiss. Ich habe diese Bahn, in der du bist, ich habe sie definiert. Ich kenne den Weg, ich habe den Weg für dich bestimmt und du kommst ans Ziel. Und es war für mich so motivierend, dass Jesus da stand und er war auch so motivierend an dieser Ziellinie und hat diese Flagge da übers Ziel geschlagen und ich wusste, dass Jesus so zurufen will und sagen will, ich motiviere dich, ich sehe dich, du siehst die Strecke nicht, aber ich sehe die Strecke. Du rennst nicht ins Ungewisse und du kommst zum Ziel, in dieser Situation, in der du heute stehst. Nicht nur allgemein irgendwann ans Ziel zu kommen, wenn wir bei Jesus sind, sondern Jesus sagt, ich kenne heute deine Herausforderung und ich sage dir, du kommst ans Ziel. Und diese rote Flagge, ich wusste, das steht fürs Blut Jesu. Und ihr kennt diesen Vers aus der Offenbarung, der sagt, ihr habt überwunden durch das Blut des Lammes. Und ich wusste, das steht dafür, dass Jesus sagt, ich habe den Sieg. Du hast überwunden durch das Blut, das ich dargebracht habe. Und Jesus hat damit auch gesagt, hey, ich habe überwunden, ich habe den Sieg und in mir hast du den Sieg. Und das Bild war auch nicht irgendwo an der Strecke, er stand am Ziel und hat diese Zielflagge geschlagen. Und ich wusste, es war für mich so motivierend, weil es so in mein Leben gesprochen hat. Und ich glaube, dass er euch auch motivieren will. Und der sagt, du rennst nicht ins Ungewisse, ich habe den Weg definiert. Du kommst ans Ziel. Und diese rote Flagge, das ist das, was Jesus für uns bewirkt hat. Und in dem Zusammenhang ist mir ein Bibelvers eingefallen, der auch davon spricht, dass wir wirklich in einer Rennbahn laufen. Und zwar aus 1. Korinther 9, Verse 24 und 26. 1. Korinther 9, 24 und 26 steht, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Da habe ich mich früher mal gefragt, okay, in der Rennbahn, okay, das ist jetzt die Bahn des Glaubens, die ich gehe. Dann habe ich gedacht, ich soll so rennen, dass ich den Preis erlange. Ja, aber sind jetzt die anderen Gläubigen meine Gegner? Das kann ja nicht sein. Und dann war mir klar, nee, ich renne ja nicht gegen meine Glaubensgeschwister, sondern wir laufen ja zusammen den Lauf und jedem ruft Jesus zu, lauf so, dass du den Sieg erlangst. Sondern unser Gegner ist der Teufel, der gerne das aufhalten will, was Gott uns verheißen hat. Und Jesus sagt, renn, geh diesen Weg. Du bist auf dem Weg, du siehst vielleicht nicht, wo du gerade bist auf diesem Weg. Vielleicht weißt du auch nicht, hast du schon das erste Drittel überrundet. Wir würden es manchmal gerne wissen, dass wir sagen, ich bin kurz vorm Ziel, gleich habe ich es geschafft. Aber wir wissen es nicht, manchmal. Aber Jesus kennt diesen Weg, den du gehst. Und er sagt, ich habe den Weg definiert und du hast den Sieg in mir. Und du kommst zum Ziel in der Situation, in der du heute stehst. Und dann heißt es weiter in dem 1. Korinther, im Vers 26, ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Und das fand ich so stark, weil es nochmal genau das wiedergegeben hat, was ich gespürt habe, was Gott auch in diesem Bild sagt. Dass er sagt, du läufst nicht ins Ungewisse. Du siehst nicht den nächsten Schritt. Ja, das ist wahr. Du weißt nicht, was kommt. Das stimmt. Aber ich weiß, was kommt. Und deswegen ist es nicht ungewiss, wo du gerade stehst. Und diese Glaubensherausforderung und diese Strecke, in der du gerade bist, Gott sagt, du rennst nicht ins Ungewisse. Ich kenne den Weg. Ich habe ihn für dich definiert und du kommst ans Ziel. Wir rennen nicht wie ins Ungewisse. Ist doch stark, oder? Auch wenn wir nicht sehen, wo wir langlaufen, Gott sagt, du rennst nicht ins Ungewisse. Und wir haben ein starkes Fundament, wo wir sagen können, darauf baue ich meinen Glauben, auf das Wort Gottes, was in Ewigkeit besteht und was nicht vergeht. Und die Bibel spricht ja auch zu uns und sagt, dass wir im Kampf des Glaubens stehen. Und manchmal denken wir, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich manchmal gedacht habe, Mensch, eigentlich verhalte ich mich gerade so, wie wenn ich denke, ich muss den Feind besiegen. In dieser Situation, ich muss jetzt hier kämpfen und ich muss den Feind besiegen. Bis mir so klar geworden ist, ich muss den Feind nicht besiegen, weil das hat Jesus gemacht. Jesus hat den Feind besiegt und meine Herausforderung besteht nur in einer Sache. Nicht den Sieg zu erringen, sondern den Sieg festzuhalten. Weil dieser Kampf heißt, es ist ein Kampf des Glaubens. Das ist meine Herausforderung zu sagen, ich halte den Glauben fest. Ich muss ihn nicht erringen, ich muss den Feind nicht besiegen. Er ist ja schon besiegt. Ich finde es entspannt so. Und dann weiß Gott, hat es gemacht. Und der Kampf des Glaubens sagt, glaube das, was Jesus schon gemacht hat. Das ist schon vorhanden. Du musst es nicht erringen, sondern du sollst festhalten. Darin besteht unser Kampf. Du hältst den Glauben fest und sagst, ich stütze mich auf das Wort Gottes. Ich lasse es mir nicht wegreißen. Und 1. Timotheus 6,12 spricht von dem guten Kampf des Glaubens. 1. Timotheus 6,12 sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Und eine Sache ist mir hier auch ganz bewusst geworden, da weiß ich auch, dass Jesus auch selber zu mir gesprochen hat, weil manchmal, vielleicht kennst du das auch, dass man manchmal so denkt, ich habe jetzt gerade keine Lust zu kämpfen. Ich will jetzt nicht. Ich habe keinen Bock. Ich glaube, dass es für uns ganz wichtig ist zu wissen, was ist unser Kampf des Glaubens. Ich muss ihn nicht besiegen, ich soll festhalten. Nur da umhin komme ich nicht. Es gibt keinen neutralen Ort, wo Gott sagt, an diesem Ort hast du den Kampf, hier hast du keinen Kampf. Sondern wir leben in unserem Leben, stehen wir im Kampf des Glaubens. Und der Teufel wird immer versuchen, dir die Verheißung wegzuschnappen Die kann er dir ja nicht wegschnappen, aber wenn wir ihm Glauben schenken, dann werden wir nicht in das hineingehen, was Gott für uns hat. Und unsere Sache ist, ich halte fest. Und ich kenne es selber manchmal so, dass ich denke, ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Aber wenn wir verstehen, was das bedeutet, dieser Kampf, ist es eigentlich nur zu sagen, ich schenke dir Vertrauen, Gott. Ich schenke dir Vertrauen für das, was du mir gesagt hast, und ich halte das fest. Und er sagt, ergreife das ewige Leben. Das ist was Aktives, nicht was Passives. Ergreife das. Gott sagt, du musst es nicht kreieren, ich hab's für dich hier, ich hab's für dich, es ist da, ergreif es, nimm es, halt es fest. Das ist das, was so unser Part da drin ist. Und Hebräer 6,18 sagt, damit wir einen starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, Achtung, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Gott sagt, es ist schon da, die Hoffnung für deine Situation ist da, du musst sie nicht kreieren. Die Hoffnung ist da. Er sagt, die vorhandene Hoffnung, was sollst du tun? Du sollst sie ergreifen. Festhalten, Glauben schenken dem, der gesprochen hat. Und an dieser Stelle wollte ich euch ein Beispiel erzählen aus meinem Leben, wo ich so für mich wie eine Definition bekommen habe, was Glaube ist. Und zwar habe ich gemerkt, Glaube bedeutet eins, Glaube bedeutet zu nehmen. Nicht zu schaffen, nicht zu kreieren, ich muss nicht irgendwas machen, sondern Glaube sagt, Gott hat alles gemacht und ich nehme es. Und dieses Beispiel bezieht sich auf schon ein paar Jahre her, einen Nebenjob, den ich mal hatte. Und in diesem Nebenjob habe ich eine Kollegin gehabt und die Kollegin kam eines Tages und war ganz niedergeschlagen und hat geweint und hat gesagt, sie hat eine Zyste im Körper. Und sie hat schon öfter eine Zyste gehabt und war ganz niedergeschlagen und hat gesagt, wenn die nicht weggeht, dann muss ich operiert werden. Und hat Angst gehabt und ich habe mir gedacht, Mensch, ich kenne Jesus, ich kann doch jetzt nicht hier nichts tun. Ich muss ihr zumindest sagen, da gibt es einen, der dich heilen kann oder ihr zumindest anbieten, für sie zu beten. Und dann habe ich für sie gebetet und vorher habe ich ihr dann gesagt, ja, Jesus rettet nicht nur, sondern Jesus heilt. Und eigentlich wollte ich so allgemein gestalten. Ich wollte so allgemein sagen, Jesus kann heilen. Jesus hat geheilt und Jesus heilt heute auch noch. Und die Worte, die über meine Lippen kamen, waren wirklich unbewusst. Und mir ist es erst aufgefallen, als ich es gesagt hatte. Ich habe es irgendwie so formuliert, dass ich ihr gesagt habe, Jesus heilt dich jetzt. Und es war wirklich unbewusst, weil ich wollte eigentlich sagen, Jesus hat geheilt und Jesus heilt. Allgemein so halten, um mich nicht festzulegen, dass es ja jetzt auch wirklich darum geht. Und dann habe ich gemerkt, oh, du hast ihr gerade gesagt, sie wird jetzt geheilt von Jesus. Und dann hatte ich gebetet und dann habe ich gedacht, oh, glaube ich das eigentlich, was ich da gerade gesagt habe? Ich konnte die Worte ja nicht mehr zurücknehmen. Ich weiß zwar, dass ich nicht verantwortlich bin dafür, Gott sagt, wir sollen beten, er macht die Heilung, ich kann ja nicht heilen. Aber trotzdem war so an mich diese Frage gestellt, glaubst du das? Und es war wirklich eine Situation, die hat mich so lange nicht losgelassen, bis ich mich wirklich entschieden habe zu sagen, jetzt glaube ich es. Und es war nicht, dass es, zack, es war einfach da, jetzt habe ich es geglaubt, sondern es war einfach nichts anderes als eine Entscheidung. Ich habe gedacht, Gott, du hast es gesagt in deinem Wort, dass du heilst, wenn wir die Hände auflegen. Ich habe das jetzt gemacht. Jetzt nehme ich das im Glauben. Ich glaube. Und sofort die Gedanken, ja, du hast gesagt, du glaubst es, aber du glaubst es gar nicht. Und dann bin ich so da dran geblieben, dass ich gedacht habe, nee, jetzt, das war einfach eine Entscheidung. Jetzt nehme ich, also wie, ich nehme mir den Glauben. Und immer wieder musste ich es machen, weil die Gedanken immer gesagt haben, ja, du glaubst es ja nicht wirklich. Ich habe gedacht, doch, und jetzt entscheide ich mich, ich glaube es und jetzt halte ich es fest. Und dann bin ich eine Woche später dann wieder auf die Arbeit gegangen. Dann war das ja so interessant, sie dann anzusprechen, ob jetzt wirklich was geschehen ist. Und dann war das wirklich so, dass sie mir gesagt hat, die Zyste ist weg. Und ich habe gedacht, boah, Gott, du bist so gut. Du tust wirklich das, was dein Wort sagt. Und wir müssen es nicht kreieren, wir können gar nicht heilen. Aber wir dürfen sagen, ich glaube das, was Jesus gesagt hat. Und nach dieser Situation war das für mich so, wo ich wie erkannt habe, Glaube bedeutet nur zu nehmen. Gott hat es geschaffen, Gott hat Heilung. Auch in anderen Bereichen, Gott hat die Lösung für deine Probleme, er hat sie schon. Und Gott sagt, es geht nur darum, wie du es empfängst, durch Glauben, nimmst dir. Und es hört sich so leicht an, manchmal ist es gar nicht so leicht, weiß ich selber, das ist manchmal, fühlt sich's nicht leicht an. Aber eigentlich ist es eine total tolle Sache, weil wir müssen es gar nicht fühlen, wir dürfen uns entscheiden. Es war nichts anderes als eine Entscheidung, jetzt nehme ich es mir. Das finde ich so toll. Glaube ist, Gott hat alles geschaffen, er hält alles bereit und du nimmst es dir, du beanspruchst es. Und das ist, ich glaube, dass das ein Schwerpunkt ist, den Gott heute auch so legen will, dass es wirklich Glaube nichts Passives ist. Dass du sagst, oh, Gott macht schon, Gott hat alles gemacht, aber mein Part da drin besteht, ich halte das fest. Ich halte die Verheißung fest und ich reiße das an mich. Und die Bibel, die sagt ja wirklich in Matthäus 11, Vers 12, Matthäus 11, 12 steht, aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Habe ich früher nicht verstanden. Und ich habe dieses Wort nachgeguckt, an sich reißen, hapazo. Da steht auch wegschnappen, wegreißen, entreißen und das Himmelreich für sich beanspruchen. Und ich habe gedacht, es gibt ja auch einen Feind, der gerne das aufhalten will, was Gott dir verheißen hat. Und Jesus sagt, lass es dir nicht wegschnappen, weil die Verheißung gilt dir. Und er sagt, entreiße dem das durch Glauben. Wegreißen, sagen, ich beanspruche diese Verheißung. Die hat Gott mir gegeben, ich stelle mich auf das Wort. Und es erfordert immer wieder eine neue Entscheidung, weil die Gedanken immer wieder kommen, es wird nicht geschehen. Und da müssen wir aufstehen dagegen. Und das ist wirklich etwas Aktives, wo Gott sagt, steh auf, nimm dir das und stell dich drauf. Auch wenn du das Sichtbare noch nicht siehst, wir sollen es beanspruchen. Hier heißt es, Himmelreich für sich beanspruchen, wegreißen, sagen, das gehört mir. Das ist meine Verheißung. Gott hat sie mir gegeben und er wird sie erfüllen. Und wir sollen nicht zurückweichen. Wir sollen nicht von denen sein, die zurückweichen. Ihr kennt den Vers aus, auch Hebräer, aus Hebräer 10. Wer es nachlesen will, Hebräer 10, 38 bis 39, sagt Jesus, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Und dieses Zurückweichen zeigt nämlich eins, dass wir nicht glauben. Weil wenn wir resignieren und sagen, nee, ist mir zu heikel, ist mir zu heiß, kann ich mich nicht draufstellen, dann beweisen wir eins, dass wir nicht glauben. Gott sagt, hey, wir sind nicht von denen, die zurückweichen, sondern wir sind von denen, die glauben. Du musst nichts anderes machen, außer nur glauben, was Gott sagt. Zur Gewinnung des Lebens, sagt Gott. Und wir haben gelesen, dass Gott kein Wohlgefallen hat, wenn wir uns zurückziehen. Er möchte, dass wir aufstehen und sagen, er hat Gefallen daran. Wenn du aufstehst und sagst, ich stelle mich aufs Wort, ich nehme mir die Verheißung, ich lasse mir nicht rauben. Und Wohlgefallen, das haben wir ja am Anfang schon gelesen, und dann komme ich so zum Schluss auch, ist Wohlgefallen, wir können Gott wohlgefallen, wenn wir ihm glauben. Und das ist ein Punkt, den ich jetzt einfach nochmal so betonen möchte, was das Resultat davon ist, wenn wir glauben. Wir haben gehört, Glaube ist ein Überführtsein von Dingen, die wir nicht sehen. Wir haben gehört, Glaube bewegt uns. Glaube hat immer eine Tat, wie beim Noah, ohne zu sehen, wie bei Abraham, ohne zu wissen. Wir haben gehört, erst der Glaube, dann werden wir sehen. Und das Resultat davon, wenn wir uns auf Glauben hinbewegen, auch wenn wir den nächsten Schritt nicht kennen, wird uns hier verheißen, im Hebräer 11, Vers 6. Hier steht, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und das dürfen wir einfach so im Auge haben, dass Gott motiviert uns und er sagt, hey, wenn du festhältst und du im Glauben gehst, da wartet eine Belohnung auf dich. Hier heißt es, denen, die Gott suchen, er wird ihnen ein Belohner sein. Gott ist uns ein Belohner. Wie sieht diese Belohnung aus? Hebräer 10, 35 bis 36 sagt, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Finde ich auch ganz interessant hier wieder die Reihenfolge. Hier heißt es, ihr habt Ausharren nötig, haben wir gehört, was das heißt. Das heißt Ausdauer unter etwas bleiben, festhalten. Und die Bibel sagt, Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, Achtung das Wort, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung tragt. Also wir leben nicht so, dass erst die Verheißung ins Sichtbare kommt und dann sagen wir, boah, wir haben festgehalten, wir haben geglaubt. Sondern hier heißt es, wir sollen ausharren und wenn wir den Willen Gottes getan haben, dann wird die Verheißung kommen. Diese Reihenfolge ist wichtig. Wir ausharren, den Willen Gottes tun und dann die Verheißung davon tragen. Und die Verheißung, das ist unsere Belohnung. Die Belohnung, die auf dich wartet, ist, dass das, was Gott dir verheißen hat, was er in deine Situation gesprochen hat und was das Wort Gottes dir sagt, Gott sagt, das ist deine Belohnung. Wenn du gehst im Glauben, auch wenn du nicht siehst, wird sich diese Verheißung über deinem Leben erfüllen und sie wird ins Sichtbare kommen. Das ist deine Belohnung. Das ist deine Belohnung. Und das ist das, was wir beim Abraham einfach auch sehen, weil da heißt es, so erlangte Abraham, indem er ausharrte, die Verheißung. Er hat geglaubt, er hat nicht gewusst, wo er hinkommt. Er hat nicht gesehen. Noah hat nicht gesehen, dass die Verheißung sich schon erfüllt. Aber er hat sich bewegt, er ist im Glauben gegangen, er hat ausgeharrt. Und dann sagt die Bibel, wenn du den Willen Gottes getan hast, und ausgeharrt hast und geglaubt hast, dann kommt die Verheißung ins Sichtbare. Und es gilt für unser Leben. Keiner von uns geht im Glauben und sagt wirklich, ich glaube Gott und die Verheißung würde nicht kommen. Sondern wenn wir uns bewegen auf das hin, was Gott uns verheißen hat, wird die Verheißung ins Sichtbare kommen. Und das ist unsere Belohnung. Weil der, der es uns gesagt hat, der hat sich mit einem Eid verbürgt, dass sein Wort wahr ist. Er selber wird in der Offenbarung genannt der Amen. Und wir wissen, dass Amen heißt, ist so eine Bekräftigung auch nach dem Gebet. So sei es, wahrhaftig, so soll es geschehen. Und Jesus sagt, ich bin der Amen. Und dann heißt es weiter, der treue und wahrhaftige Zeuge. Jesus ist derjenige, der dir die Verheißung gegeben hat. Jesus ist das Wort Gottes für deine Situation. Er hat sich verbürgt mit einem Eid. Und beim Abraham heißt es, weil er den für treu erachtet hatte, der zu ihm gesprochen hat. Deswegen hat er die Verheißung geerbt. Und wenn wir wissen, dass es Gott ist, der zu dir gesprochen hat, er hat sich selber verbürgt. Er hat gesagt, ich bin der Treue und ich bin der Wahrhaftige. Und ich führe das aus, was ich gesprochen habe. Und das dürfen wir einfach so wissen und daran festhalten. Und das ist auch das, was uns Kraft gibt, dass wir wissen, wer dahinter steht, hinter der Verheißung. Dass es Gott ist und alles, was er sagt, tut er. Tut er, weil er wahrhaftig ist, weil er der Treue ist und weil er der Wahrhaftige ist. Und so möchte ich euch, uns, mich einfach ermutigen, auch wenn wir jetzt so eine Zeit auch noch der Anbetung und des Lobpreises haben, dass wir einfach vor Gott gehen und dass wir sagen, Gott, ich will dir wohlgefallen, ich will eine Person sein, die dir glaubt, wo du sagen kannst, ich habe wohlgefallen an dir, weil du mir glaubst. Und dass wir einfach auch gucken, wo es vielleicht Unglaube, vielleicht muss der eine oder andere auch Buße tun, über Unglaube wirklich umkehren. Gott hat mich auch überführt. Ich wusste, ich muss mich wirklich davon umdrehen und sagen, hey, da ist Unglaube und ich schenke dir Glauben. Und zu wissen, du musst nicht den nächsten Schritt kennen, du rennst nicht ins Ungewisse. Jesus sagt, du rennst nicht ins Ungewisse. Ich warte mit dieser Zielflagge, ja, er schlägt sie übers Ziel und er sagt, du kommst ans Ziel. Ich sehe den nächsten Schritt, geh im Glauben und du wirst die Verheißung erben. Die Belohnung wartet auf dich.
Für das sehr gute, ermutigende Wort. Wenn Gott so ein Wort gibt wie heute Abend, dann will er natürlich da auch etwas tun. Er sagt nicht etwas und sagt, na, habt ihr schon gehört? Sondern was Vera auch sagte, ein wichtiger Punkt ist sicherlich auch, dass wir aktiv umkehren müssen und sagen, Herr, vergib mir, dass ich dir nicht geglaubt habe. Vergib mir. Während Vera sprach, hat Gott ein paar Dinge zu mir gesagt, die er heute Abend auch tun will. Und das will ich auch reinbringen. Ich will es nur mal bekräftigen, auch der Glaube ist eine Verwirklichung, hat Vera gesagt. Das griechische Wort heißt Hypostasis. Ich hatte das hier in einem anderen Zusammenhang gewandt. Es ist eine Grundlage, meine Existenzgrundlage. Wirklichkeit bedeutet das Wort auch, Wirklichkeit. Also Glaube, was ich glaube, ist schon Wirklichkeit. Ich sehe es nur nicht mit meinem natürlichen Auge. Es ist aber schon Wirklichkeit. Das ist, Glaube ist eine Wirklichkeit. Was ich glaube, was Gott sagt, ist Wirklichkeit. Und du hast sehr gut auch gesprochen über Noah. Durch Glauben, du musst wissen, bis zur Sintflut hat es auf der Erde noch nie geregnet. Es hatte noch nie geregnet. Und jetzt hatte Gott gesagt zu Noah, es wird regnen. Und es hat noch nie geregnet. Glaubst du, dass das ein Glaubensakt war? Ja? Es hatte noch nie geregnet und es regnete. Die Schleusen des Himmels und der Tiefe taten sich auf, heißt es. Und durch Glauben, Abraham sagte, ich bin unfruchtbar, ich bin erstorben. Aber Gott hat es gesagt, also werde ich fruchtbar. Abraham sagte, ich sehe mich schon fruchtbar. Ich sehe mich fruchtbar. Deshalb, Sarah, müssen wir zwei nochmal. Auch wenn wir fast 100 sind. Denn Gott hat gesagt, das klappt bei uns. So, und das ist ganz egal, wie alt du bist und wie du dich fühlst. Du solltest dich schon gesund sehen. Glaube sagt, der Herr ist mein Arzt und ich sehe mich schon gesund. Glaube sagt, meine Seele ist zwar im Moment gerade im Dürren, aber ich sehe, heute Abend führt er mich zu frischen Wassern, auf grüne Weiden. Ich sehe es, er tut es, weil er hat versprochen, ich führe dich dahin. Gott möchte Folgendes tun, und zwar hier sind solche, also er sagt, dein Totes und Erstorbenes wird heute neu zum Leben erweckt. Dein Totes und Erstorbenes. Vielleicht hast du mal große Hoffnungen, Pläne, Visionen gehabt und das ist irgendwo erstorben. Irgendwo ist es auf der Strecke geblieben. Und vielleicht erinnerst du dich heute an das Und Gott sagt, wenn du kommst, ich habe das, was ich dir mal geschenkt habe, was ich dir versprochen habe, ich habe das nie zurückgenommen. Du hast es nur einfach, hast mir nicht geglaubt und hast es nicht in die Wirklichkeit geholt. Wenn du mir heute Abend glaubst, dann wird das, was tot ist, erstorben ist, in die Wirklichkeit kommen. Ich werde es in Existenz bringen, sagt der Herr. Und du musst Gott einfach nur glauben. Deine Unfruchtbarkeit wird heute in Fruchtbarkeit verwandelt. Du weißt, in der Schrift steht geschrieben, dass wir wachsen werden, fruchtbar werden. Und irgendwo sind Dinge nicht geschehen. Gott sagt, es hat damit zu tun, ob du mir glaubst. Wenn du dich entscheidest, mir zu glauben, wirst du Fruchtbarkeit sehen, wird die Unfruchtbarkeit aufgehoben. Das gilt sogar Menschen, die unfruchtbar sind. Marita und ich, wir haben öfter schon mit Menschen gebetet, die keine Kinder bekommen konnten. Und wir haben die Hände aufgelegt, manchmal war der Mann die Ursache, manchmal die Frau. Und danach haben sie Kinder bekommen. Übrigens jemand vor Jahren, den man unsere Cleansing-Klasse also auch besucht hat, war ein unfruchtbares Ehepaar. Die Frau war bei unserem Seminar. Wir haben gebetet. Heute haben sie 2 Kinder. Und es gab keine Hoffnung vom Sichtbaren, dass Kinder kamen. Alle Versuche waren gescheitert. Ich könnte dir viele andere Beispiele zeigen und sagen, wo Menschen fruchtbar geworden sind, auch im natürlichen Bereich. Und dann sagt der Herr, das sind solche, die haben keine Hoffnung für ihre persönliche familiäre Situation. Und Gott sagt, deine persönliche familiäre Situation wird heute in einen Prozess von Veränderung genommen werden, wenn du mir glaubst. Denn ich habe gesagt, dass ich wiederherstellen will. Glaube mir, dass ich wiederherstelle. Und ich werde die Situation wiederherstellen. Ich habe noch einen Satz am Schluss. Verhalte dich so, als wenn es schon Realität ist. Denn im Unsichtbaren ist das, was du glaubst, schon Realität. Verhalte dich so, als wenn das schon Realität ist. Denn im Unsichtbaren, in der unsichtbaren Welt ist das, was du glaubst, schon Realität. Die unsichtbare Welt bleibt ewig, die sichtbare vergeht, steht geschrieben. Das, wo wir unser ganzes Vertrauen hineinsetzen auf das Sichtbare und unsere Erfahrungen und Erfahrungswerte, das wird einmal alles vergehen. Das, was wir nicht sehen, das wird ewig bleiben. So stark, oder? Also, wir leben unter einem geöffneten Himmel. Für mich ist das nicht einfach nur ein Slogan. Vera hat euch das sehr gut heute Abend auch gezeigt. Denn wir holen das, was im Himmel ist, hier in Existenz. Du hast gesagt, Glauben festhalten. Genauso wie die Schrift sagt, Jesus sagt, wer mich liebt, wird mein Wort halten. Wir denken immer an Einhalten, an Vollbringen. Aber das Wort, das dort steht, ist, wer mich liebt, wird mein Wort festhalten. Es wird viele Dinge geben, viele Umstände, Situationen im Leben, die mir das Wort rauben wollen, dass ich ihm nicht glaube. Aber Jesus sagt, ein Kennzeichen, dass jemand mich liebt, ist, er hält es fest. Ja, er hält es fest. Johannes in seinem Brief spricht davon, dass wir das Wort halten. Wer aus Gott geboren ist nach dem Motto und so, der hält das Wort. Das heißt, er hält es fest. Es gibt Situationen, da will es mir jemand entreißen. Vielleicht kommt mein Unglaube wie ein Riese und will es mir entreißen. Und ich entscheide mich, in eine Verbindung mit Gott zu gehen. Ich glaube dir, Herr. Ich glaube dir, Herr. Und das, was nicht ist, wird werden. Du wirst es durch Glauben aus der unsichtbaren Welt in die sichtbare holen. Und Gott sagt, wenn du heute dich mit mir eins machen willst, dann wird das heute Abend so geschehen. Das, was du noch nicht siehst, aber was du wünschst, was du auch vielleicht an Prophetie und Verheißungen schon bekommen hast, es wird in die Wirklichkeit kommen. Vorausgesetzt, die Prophetie war natürlich von Gott. Das kann man aber auch schon mal anschauen. Ihr wisst, manche Leute haben Hunger und sehen ein Bild, sie sehen eine Bratwurst mit Pommes frites. Das ist dann natürlich auch ein Bild, das dem Hunger entspricht. Aber das ist so, okay, also es sollte schon mit dem Wort in Einklang sein. So, ich mache dir Mut. Du kannst heute und du verbindest dich heute mit Gott im Glauben. Vielleicht ist es auch wichtig, dass du erstmal kommst und sagst, es tut mir so leid, dass ich dir, dem Treuen und Wahrhaftigen, misstraut habe. Es gibt keinen Grund, Gott zu misstrauen, richtig? Und du hast es ja schon gesagt, wie kann ich merken, dass ich glaube, dass ich an dem Wort festhalte, selbst wenn sich die Situation verschlimmern sollte. Ich glaube, dass es geschieht. Als Mose sagte, Pharao, lass sie raus, ich muss sie holen, verschlimmerte sich erstmal ihre Situation. Aber sie kamen raus. Was Gott zusagt, das hält er auch. Amen. Und bitte den Herrn um Vergebung. Kommt ihr Lobpreiser, ja. Bitte den Herrn um Vergebung. Und sagt, Herr, ich kehre um. Ich kehre um vom Unglauben. Ich kehre um vom Unglauben. Bevor wir den Herrn schließen, beten wir auch für dich, für deine Reise, ja. Kommst du noch, ja. Machen wir dann am Schluss so zum Finale. Okay. Halleluja. Jemand da, der Jesus glauben will? Wenn du krank bist, Jesus ist da. Er sagt, ich bin dein Arzt. Nur weil wir krank sind, ist ja Jesus, unser Arzt, nicht gestorben. Der lebt immer noch. Hallo? Er lebt immer noch, nicht wahr? Er lebt immer noch. Ich glaube, Herr. Ich danke dir und ich spreche aus im Namen Jesu und ich erhebe meine Hand, mein Handy her über diese Gemeinde, über diesen Gottesdienst heute Abend und ich spreche im Namen Jesu, dass Glauben freigesetzt wird. Glaube freigesetzt sind. Wir sind hier, weil wir dir glauben, Herr. Wir kommen hier, weil wir dir glauben und wir danken dir, Herr, dass heute das in unserem Leben geschehen und hineinkommen wird, was wir nicht sehen, aber aus der unsichtbaren Welt wirst du es in unsere sichtbare Welt bringen. Wir nehmen es und wir empfangen es, wir holen es uns heraus in Jesu Namen. Amen. Okay, wenn wir also weiter Lobpreisen anbeten, kannst du einfach gerne vorne kommen. Und du kannst einfach dann dich hier vorne hinstellen und mit dem Herrn reden. Aber es ist ein Schritt raus, wo man sagt, ich finde immer aufstehen und vom Platz und nach vorne stehen deshalb gut. Es bekundet auch, ich verlasse meine Unglaubenssituation und gehe jetzt in den Glauben hinein. Versteht? Das sind aktive Schritte, die wir tun. Ja? So, und dann werden wir sicherlich auch das Gebetsteam noch haben, die mit euch auch beten. Für solche, die noch Gebet brauchen, ihr könnt gerne kommen. Und wenn du sagst, mach dich mit mir mal eins in dieser Situation, dann werden sie mit dir beten und Jesus ist hier. Und alles ist möglich, weil Jesus hier ist. Amen? Jesus ist hier.